willkommen zu einem neuen Podcast. Mein Name ist Ulrich Eckhardt. In diesem Kanal möchte ich dir Hilfestellungen für ein glücklicheres Leben geben. Außerdem stelle ich dir Menschen vor, die entweder interessante Methoden anbieten, mit denen auch du es schaffen kannst, zu dir selbst zu finden, und Menschen, die eine interessante Biografie haben, von der wir alle etwas für uns lernen können. Willkommen zu einem neuen Podcast hier in meinem Kanal. Mein Name ist Ulrich Eckhardt und heute habe ich den Stefan Landsiedel als Interviewgast, der uns etwas über den Schöpfer deines Lebens berichten möchte. Hallo, lieber Stefan, schön, dass du da bist. Und noch dazu, der Stefan kommt von Landsiedel NLP-Training. Was ist denn NLP-Training? Wer bist du und warum machst du das, was du machst, lieber Stefan?
Lieber Ulrich, erstmal schön, dass ich da sein kann. Ja, NLP ist eine Methode, um unser Denken, Fühlen und Verhalten zu verändern, zu verbessern, wie wir als Menschen uns entwickeln können, wie wir wachsen können. Ich habe NLP kennengelernt in meiner ersten großen Lebenskrise mit 17 Jahren, als ich mich umbringen wollte, dachte, das Leben hat keinen Sinn mehr und wirklich auf der Suche war nach irgendetwas, was meinem Leben einen Sinn geben kann. Und für mich war das damals nicht so klar, dass wir uns verändern können als Menschen, dass wir uns entwickeln können, dass wir der werden können, der wir wirklich sein möchten. Und das ist etwas, wo NLP ganz pragmatische Methoden gibt. Also man könnte auch sagen, vereinfacht, es ist wie eine große Werkzeugkiste zur Arbeit an sich selbst. Vielleicht auch mal NLP, was genau ist das, der Wort, was steckt dahinter? Neurolinguistisches Programmieren. Also es geht um Veränderung, Wachstum und ganz viel auch um Kommunikation.
Und Neuro bedeutet ja Nerven, Linguistik, die Sprache und Programmieren. Das hat nichts mit einer Computersprache zu tun, sondern durch die Veränderung der Sprache oder durch Verändern des Gedankens, des Denkens, können wir uns in eine gewisse Richtung programmieren. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, ich habe immer gesagt, programmieren, man schreibt ein Programm und hofft, dass das morgen auch noch so funktioniert. Früher war das ja nicht immer so zuverlässig bei den Programmen, ne? Aber bei Menschen ist halt die Idee, es gibt Menschen, die haben bestimmte Strategien, also tolle Dinge, die sie mit ihren Gedanken machen können, zum Beispiel kreativ sein, Verhaltensgewohnheiten verändern. Und wenn das einmal geklappt hat, ist halt die Idee bei einem Programm, dass es beim nächsten Mal wieder klappt. Das heißt, wir können lernen, wie andere das machen, wie andere Genies sind, wie andere erfolgreich sind, das in ein Programm gießen und es dann jemand anderen auch geben. Aber die meisten Menschen in der Szene stört das Wort Programmieren, weil es ja mit Menschen zu tun hat, ne? Und man sagt, Menschen programmiere ich ja nicht, ich will ja nicht hier Basic lernen, Pascal oder C++ oder was auch immer, sondern ist ja eigentlich was anderes. Deswegen sagt kaum noch jemand, sagt neurolinguistisches Programmieren. Alle sagen immer nur liebevoll NLP. Manche haben auch neue Abkürzungsgedanken dafür, also oder neue Bedeutungen für diese Abkürzung, zum Beispiel NLP, nur liebe Personen oder neue Lebensperspektiven oder natürliche Lernprozesse. Da ist der Fantasie, sind da keine Grenzen gesetzt.
Natürliche Lernprozesse hört sich natürlich auch gleich viel, viel attraktiver an, viel, viel menschlicher als Programmieren.
Definitiv.
Und du bist jetzt der Schöpfer deines Lebens oder du möchtest uns das vorstellen. Und du hast gerade erzählt, dass du dich früher mal umbringen wolltest. Hat das irgendwas miteinander zu tun?
Ja, natürlich. Ich hatte eine große Lebenskrise mit 17 Jahren. Naja, warum hat ein junger Mann mit 17 Jahren Lebenskrise und denkt gleich, oh Gott, es ist alles zu Ende, alles ist schlimm. Es ging um eine Liebe. Sie hat von heute auf morgen gesagt, es ist aus und vorbei. Du weißt genau warum. Und ich hatte keine Ahnung. Und ich habe sie dann mit einem anderen Jungen gesehen und dachte nur Lügen, Intrigen hinter meinem Rücken, wie grausam ist dieses Leben. Und da ich sowieso so schüchtern war, habe ich natürlich gedacht, ich werde nie wieder eine andere finden. Und was soll das überhaupt hier, dieses Gastspiel auf diesem Planeten? Und war damals auf der Suche. Ich war wirklich auf der Suche. Ich habe gedacht, ja, soll ich mich jetzt umbringen oder gibt es noch irgendwas, was mich halten kann, was verändern kann, und bin dann in diese Schiene gekommen von Persönlichkeitsentwicklung, Psychologie, Selbsthilfe, würde man vielleicht auch dazu sagen. Und es hat bei mir mega eingeschlagen. Und das Erste, was ich da eben so gefunden habe, war damals ein Buch, das ist von einem amerikanischen Erfolgstrainer, Grenzenlose Energie, Unlimited Power von Tony Robbins. Und ich habe das Buch verschlungen und ich fing an, diese Dinge anzuwenden und habe echt gemerkt, wie mein Leben sich Stück für Stück gewandelt hat daraus. Und was für mich damals diese erste ganz, ganz wichtige Erkenntnis war, war eben dieser Moment, wo ich verstanden habe, Moment mal, das ist mein Leben und ich bin der Gestalter meines Lebens. Und auch wenn da außen vielleicht manches richtig blöd läuft, ne, wie jetzt zum Beispiel diese Trennung oder ähnliches und wo du vielleicht, manchmal kann man auch nicht wirklich viel machen, aber man kann immer seine innere Haltung dazu verändern. Und das ist mir klar geworden in dem Moment, wow, ich bin der Schöpfer, ich bin der Gestalter meines Lebens. Das war für mich so ein richtiger Aufwachmoment im Leben. Und ich glaube, dass jeder von uns, manchmal dauert es ein bisschen. Manchmal haben Menschen erst eine Midlife-Crisis oder ähnliches, bis wir irgendwann an den Punkt kommen, wo wir das Leben auch wirklich nehmen können und sagen können, jawohl, ich kann was draus machen. Das ist mein Geschenk, das ist meine Chance, meine Möglichkeit. Und ich fühle mich dafür auch ein Stück weit verantwortlich, eben als Schöpfer. Und das möchte ich damit zum Ausdruck bringen.
Dies bedeutet, dass du gelernt hast, die Trennung beispielsweise mit anderen Augen zu sehen oder vielleicht anders zu bewerten?
Absolut. Ich war erstmal erschüttert und so weiter, ganz klar. Aber nach dieser Zeit, ich habe damals etwa ein Jahr lang mich bemitleidet, ne, so jeden Abend im Bett gelegen und da, da, da. Und es wurde einfach nicht besser. Also dieser Satz, die Zeit heilt alle Wunden, stimmt nicht, wenn man immer drin rumbohrt und immer weitermacht, ne? Kann man sich vielleicht auch bildlich vorstellen, wenn man in der Wunde immer wieder sie aufmacht, dann geht es einfach nicht zu. Und für mich war das damals dann die Erkenntnis, okay, du musst selber irgendwie aktiv werden, du musst was machen, sonst tut sich hier einfach nichts. Und aber wie was tun, ne? Das ist eben das. Und da kam für mich halt eben NLP daher, zum Glück nicht mit diesem Namen. Also ich wusste erst nicht, dass das alles NLP-Methoden sind, die ich hier lerne, sonst hätte ich sie vielleicht gar nicht angewendet, ne? Also so viel nochmal auch zu dem Namen. Und dann habe ich das ausprobiert und habe gemerkt, wow, das macht einen riesigen Unterschied bei mir. Ich kann plötzlich auf einmal Dinge anders sehen. Und ich habe dann einige Zeit später der jungen Dame einen Dankesbrief geschrieben. Ich weiß nicht, ob sie den verstanden hat, aber gefühlt war das für mich eine der wichtigsten Schlüsselmomente in meinem Leben. Ich sage heute auch oft, ich meine, das ist jetzt 30 Jahre her, ich sage heute auch oft, damals habe ich ein neues Leben bekommen, also in der Verarbeitung dann von dem Prozess natürlich, und empfinde totale Dankbarkeit. Und alle Menschen, die mich so erleben in Seminaren und wie auch immer, denen ich das erzähle, die sagen, Mann, hast du ein Glück gehabt, dass du so früh anfangen konntest, so früh über dich selbst nachgedacht hast, über den Sinn des Lebens, über das, was du machen kannst. Und ich denke, wow, ja, was für ein Geschenk. Also ganz oft sind Probleme, Krisen im Nachhinein totale Geschenke für uns, an denen wir wachsen können, an denen wir uns entwickeln können. Und ich weiß, wenn jetzt das jemand auch hört, der gerade irgendwo drin hängt, das ist in dem Moment klar, da haben wir das vielleicht noch nicht. Aber allein die Idee, dass es irgendwann so sein könnte, dass ich irgendwann zurückblicke und sage, wow, im Nachhinein war es eine der besten Dinge, die mir im Leben erfahren sind. Ob das jetzt gesundheitlich war, ne? Es gibt ja echt Leute, die brauchen erstmal einen gesundheitlichen Zusammenbruch, Herzinfarkt oder ähnliches. Das haben die sich nicht ausgesucht. Nein, nein. Aber wenn es dann da ist, ist es halt so. Dann muss ich es jetzt irgendwie akzeptieren und leben und schauen, was kann ich draus machen. Um dann hinterher zu entdecken, wow, dadurch bin ich ein anderer Mensch geworden. Dadurch habe ich mich verändert. Oder die brauchen den Job, der plötzlich nicht mehr da ist. Ne? Der zum ersten Mal denken sie vielleicht über Selbstständigkeit nach und 5 Jahre später sagen sie, ja, es war hart die ersten Jahre, aber heute bin ich so froh, dass ich das gemacht habe. Und das höre ich immer und immer wieder in den letzten Jahren von meinen Teilnehmern.
Das kann ich aus meiner Praxis auch nur bestätigen, dass das Umdenken, so ein bisschen krasses Umdenken, aus dem normalen Alltagstrott heraus oftmals erst dann stattfindet, wenn irgendein Ereignis, ein Schicksalsschlag beispielsweise auf einen zugekommen ist und man sich dann überlegt, ist das jetzt alles, war es das jetzt oder gibt es da vielleicht noch ein bisschen mehr, kann ich da mit umgehen oder gibt mir das überhaupt die Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln oder möchte ich gern stehen bleiben? Also das kenne ich auch aus meiner Praxis und ich kann das wirklich, wirklich nur bestätigen. Ich kenne das auch selbst. Ich hatte mal einen Genickbruch, da waren 2 Wirbel durch. Und ja, das war ein sehr einschneidendes Erlebnis. Und nach der OP, die Gott sei Dank zufriedenstellend verlaufen ist und auch die Heilung, war es, als wenn ich neu geboren wurde. Und dann konnte ich viele Dinge aus einer gewissen Distanz sehen. Ich konnte sie vielleicht neu bewerten. Nicht nur vielleicht, sondern ich habe sie neu bewertet und habe dann plötzlich gemerkt, es ist gar nicht so wichtig, ob ich jetzt einen 50-Zoll-Fernseher habe. Keine Ahnung, ob es 50-Zoll-Fernseher gibt, ja. Oder ob ich jetzt diesen Fernseher habe oder dieses Auto oder jenes Auto, sondern es spielt überhaupt keine Rolle. Das ist alles relativ unwichtig, denn wir leben ja im Hier und im Jetzt und das Jetzt kann ja sehr, sehr schnell vorbei sein.
Ja, wir geben unseren Dingen eine Bedeutung. Im NLP gibt es sogar einen Fachausdruck dafür, der nennt sich Reframing, ne? Umdeuten, Dinge aus verschiedenen Perspektiven sehen. Und für mich erstaunlich, man kann das lernen. Also man kann wirklich gezielt anfangen im Leben, nicht immer sofort von dem möglicherweise negativen oder einer negativen Bedeutung auszugehen, sondern ich kann anfangen, okay, dann gebe ich dem jetzt eine Bedeutung. Was mache ich jetzt da draus? Ich meine, oft bleibt uns ja fast gar nichts anderes übrig. Ne? Das Leben serviert uns etwas. Ne? Also gibt es ja diesen schönen Satz, ne? Wenn das Leben dir saure Zitronen vor die Nase setzt, na, dann schau halt, ob du nicht Zitronenlimonade draus machen kannst. Oder aus den Steinen, die dir in den Weg gelegt werden, kannst du eben auch was Schönes bauen, ne? als bildhafte Metapher. Aber genau das ist eben auch in unserem Leben. Eine Tür geht zu und zu gucken, ja, okay, die Tür ist jetzt vielleicht zu, aber geht irgendwo anders eine auf. Was mache ich draus? Wie gehe ich damit um? Bin ich bereit, das zu akzeptieren? Und ich habe eben früher ganz oft gehadert mit dem Leben und dem Schicksal und habe dann die Wochen, die Stunden, die Tage, die Wochen danach mir versaut. Das war einfach dann eine gruselige Zeit. Anstatt irgendwie zu sagen, okay, ich nehme das jetzt an, ich akzeptiere das jetzt so, ich habe mein Bestes gegeben, aber es war halt ungeschickt, Knochen gebrochen oder der andere Mensch wurde verletzt, ich habe was gesagt und habe nicht bedacht, wie das bei dem ankommt oder was auch immer. Ich vergebe mir jetzt, es ist jetzt, wie es ist und ich mache jetzt das Beste draus aus dem, was ich machen kann. Sonst vergiften wir einfach die ganze Zeit unsere Gedanken und die Zeit, die danach kommt.
Und wie hat der Karl Valentin einmal gesagt, ich freue mich, wenn es regnet, denn wenn ich mich nicht freue, dann regnet es auch.
Sehr schön, ja, sehr treffend.
Dies bedeutet, dass du gelernt hast, dass Außen, aber auch Dinge, die du selbst erfahren durftest, vielleicht als Lerneinheit wahrzunehmen. Was kann ich daraus lernen? Was kann ich da verbessern in mir? Oder gibst du dem Außen die Schuld?
Ich persönlich, ich bin wirklich ein besessener Lerner. Ich liebe es zu lernen, zu wachsen, zu entwickeln, auch selbst mir Entwicklungsaufgaben zu stellen. Inzwischen muss ich sagen, ne? Mein altes Ich damals war da nicht so in der Hinsicht. Und ich glaube sehr stark, dass wir einfach Verantwortung übernehmen müssen für das, was da passiert. Zumindest das, wie wir innerlich damit umgehen. Also das heißt, es passiert etwas, ich schaue, kann ich etwas ändern? Kann ich was machen, was einen Unterschied macht? Und da bin ich inzwischen ein großartiger Macher, ein Umsetzer. Also alle, die mich kennen, sagen, boah, du redest nicht lang, du fängst an zu handeln, du machst halt das, was du tun kannst. Weil ich denke, ja, was reden wir jetzt die ganze Zeit über einen Missstand, den man in 2 Tagen harter Arbeit leicht beheben könnte? Was soll denn das? Also lass uns mal anpacken, lass uns was machen. So, und manchmal geht das natürlich nicht. Manchmal gibt es vielleicht Einschränkungen, ne, sei es von staatlicher Seite oder wirtschaftliche Zusammenbrüche oder was auch immer. Und dann habe ich halt nur noch die Wahl zu gucken, okay, zumindest kurzfristig, ne? Also langfristig kann ich immer was machen. Aber kurzfristig habe ich erstmal die Wahl, meine eigene Einstellung zu wählen. Was möchte ich da draus machen? Wie möchte ich damit umgehen? Ja, und das ist bei mir, manchmal ist es wirklich verrückt. Also jetzt zum Beispiel durch Corona, ich habe ein unglaubliches Vermögen verloren, ne? Seminare an 20 Standorten, die fallen dann alle aus, die Mieten laufen weiter und so. Und irgendwann sagt ein Teil von mir, Mann, was eine geile Story. Völlig am Boden, wieder aufgestanden, keine Aussicht, Millionen verloren, wie geht's jetzt weiter? Ne? Und das ist so, na klar, im ersten Moment, bis man das realisiert, was da gerade passiert, ist natürlich schon irgendwie auch, oh Gott, was ist jetzt hier? Und dann kommt dieser Teil in mir und sagt, mein Gott, das ist unser Leben ist dynamisch und da passiert was. Und das ist etwas, was ich damals festgestellt habe. Nach meiner Krise war es so, ich war bereit, mich umzubringen. Also ich war bereit, alles zu verlieren. Und danach hatte ich nichts mehr zu verlieren, weil ich gefühlt nichts hatte. Und es war eine der großartigsten Zeiten. Da habe ich mich so entwickelt, dass so viel entstanden. Und irgendwann später stellt man dann fest, wow, man hat einen gewissen Wohlstand. Man haftet wieder an bestimmten Dingen an. Und dann will man die natürlich beschützen und verteidigen, macht sich Sorgen, macht sich Gedanken. Und sich davon wieder ein Stück weit auch zu befreien und zu sagen, wow, und es zu akzeptieren, das Leben ist so. Es ist manchmal sind Dinge im Fluss und Oder wie sagt man, ne? Die Christen sagen, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen oder so, ne? Aber das ist so Teil unseres Lebensprozesses, das einfach, das auch zu akzeptieren und das anzunehmen.
Und manchmal fließt der Fluss den Berg hoch und manchmal fließt er halt einen Berg runter. Das ändert sich natürlich. Die Flussrichtung ändert sich genau wie in der Natur auch. Der Fluss kann tausende von Jahren geradeaus fließen und warum auch immer, plötzlich fließt er nach links, weil ein Steinbrocken runtergefallen ist. Es ist einfach so.
Genau, und dann kann ich noch eine Option kann ich noch ziehen, nämlich mal rauszuschwimmen ans Ufer von dem Fluss, mal auf den nächsten Hügel zu kraxeln und zu gucken, gibt es vielleicht irgendwo noch einen anderen Fluss für mich? Muss ich zwangsläufig in diesem Fluss bleiben oder kann ich manchmal den Fluss wechseln? Und für manche Menschen ist es wirklich hilfreich, ab und zu mal diese Option zu ziehen und zu gucken, ne, muss ich hier drin bleiben in diesem Ding? Denn viele Hindernisse, Schwierigkeiten, Blockaden, die wir haben, sind meines Erachtens nach selbst gemacht durch unsere Gedanken. Im NLP würden wir sagen, durch unsere einschränkenden Glaubenssätze, dass ich einfach denke, boah, ich kann das einfach nicht. Ja, mit Menschen, das ist nicht so mein Ding. Ich bin irgendwie Techniker, Programmierer, die Menschen ist nicht so mein Ding. Ich spreche das bewusst an, weil ich ganz, ganz viele dieser Menschen in meinen Ausbildungen hatte. Und jetzt soll ich was mit Menschen machen, als Projektleiter, als Führungskraft oder weil ich einfach mal Lust habe, was anderes zu machen. Und dann, boah, ich kann das doch aber nicht. Und wie die dann 2-3 Jahre später sagen, ist doch gar nicht so schwer. Also wenn man das mal angeht, ein bisschen übt und ein bisschen macht, dann verändert sich da wirklich auch was. Und das ist eben, finde ich, die schöne Botschaft, dass wir Menschen, zumindest in aller Regel, total entwicklungsfähige Wesen sind, wenn wir uns nicht dagegen blockieren. Wenn wir nicht sagen, ich bin aber so und nicht anders. Ne? Manche haben ja so die Idee von einer statischen Identität. So bin ich. Ich kann mich nicht verändern, muss dir jemand anderes suchen. Und tatsächlich, wenn wir das wirklich wollen und genügend Gründe und Motivation dafür haben, weil es uns dahin zieht, weil da was Schönes ist, weil da eine Vision ist, dann geht es auf einmal und dann können wir plötzlich nicht mehr so geizig sein. Dann plötzlich entwickeln wir uns, werden lockerer, entspannter, werden großzügiger, werden weiser. Gut, bei manchen dauert das dann halt ein paar Jahre, ne? Aber letztendlich ist da ganz viel Entwicklungspotenzial in uns drin. Und das ist das, was ich so spannend finde als Psychologe und natürlich eben auch als NLP-Trainer, zu gucken, lieber Mensch, wie möchtest du denn gerne sein? Hast du dir das mal überlegt? Mal angenommen, du könntest dich und dein Leben designen. Was würdest du dann anders machen? Was würdest du tun? Und ich liebe solche Übungen wie The Bucket List, ne? Die Löffelliste. Kennst du wahrscheinlich auch so die Idee, schreib doch einfach mal alles auf, was du in diesem Leben noch machen möchtest. Gibt es auch einen großartigen Film dazu. Das Beste kommt zum Schluss mit Morgan Freeman, Jack Nicholson. Unbedingt sehenswert mal, sich diesen Film anzuschauen und dann aufs eigene Leben zu übertragen. Hey, lebe ich das Leben, das ich wirklich leben möchte? Oder brauchst du mal wieder einen Tapetenwechsel, in welcher Form auch immer? Brauchst du mal wieder eine neue Sportart? Brauchst du ein neues Hobby? Brauchst du einen neuen Beruf? Was könnte ich noch anders machen? Brauche ich vielleicht mal eine Meditationsphase, einmal am Tag, irgendwie eine halbe Stunde Zeit, wirklich nur für mich? Ne? Was möchte ich sein lassen? Gibt es Dinge, Süchte, zu viel Netflix, Fernsehen, was auch immer? Gibt es Dinge, wo ich sage, ja, da möchte ich einfach ein bisschen weniger machen und von anderen Dingen möchte ich mehr machen, mir positive Gewohnheiten anzugewöhnen? Und dann merke ich, wie ich in kleinen Schritten mich immer mehr entwickeln kann. Und das gibt mir Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein und oftmals auch Sinn. Egal, ob ich mich in meiner Freizeit irgendwo engagiere und auf einmal plötzlich merke ich, ich bin im neuen Leben. Und das erlebe ich immer wieder.
Ja, jetzt ist es ja so, dass wenn wir unsere Wünsche notieren und uns eine solche Liste erstellen, dann kann es ja sein, dass wir diese Veränderung nicht herbeiführen können, weil was sagt denn die Mama dazu? Was sagt denn der Papa dazu? Oder ich muss meine Tante pflegen und, und. Ich kann das hier gar nicht, auch wenn ich es gerne möchte. Wie kann man da den Menschen helfen?
Also zum einen muss man natürlich schauen, welche dieser Gründe haben eine gewisse Berechtigung. Ne? Da merke ich auch natürlich ganz subjektiv bei deinen ersten beiden Argumenten, was sagt Mama und Papa dazu, kam sofort mein innerer Rebell, sagte, ach, lass die mal quatschen, die haben schon früher nicht immer recht gehabt oder so. Ne? Aber als du gesagt hast, natürlich meine Tante zu pflegen, da war ein anderer Wert von mir betroffen, ne? Nämlich Hilfsbereitschaft, zu sagen, hey, aber das möchte ich auch. Und natürlich haben wir manchmal an solchen Stellen Konflikte mit uns, ne? Innere Wertekonflikte, wo ich schauen muss, okay, wie ist denn so meine Hierarchie? Und ganz, ganz oft gibt es Lösungen, an die wir am Anfang zunächst noch gar nicht denken, woran wir gar nicht glauben. Und das finde ich eben so verrückt. Ne? Ich muss mir allerdings erstmal klar sein, was will ich denn wirklich? Und dann finde ich einen Weg, wie es geht. Ne? Ich habe, um ein Beispiel mal zu nennen, was ich schon erlebt habe, das fand ich ziemlich abgefahren. Ich hatte ein Pärchen im Seminar, die den Wunsch hatten, mal in so einem Schloss zu leben. Also ein richtig herrschaftliches Haus, wo immer dieser Wunsch herkam. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann ist das halt dein Wunsch und notier das und so weiter und visualisier das, stell dir das vor und so und dann überleg mal, wie du da hinkommen kannst. Haben sie gesagt, keine Chance, wir verdienen viel zu wenig Geld, das kann nie und nimmer klappen. Da sind wir steinalt, bis wir auch nur annähernd die Chance hätten. Sage ich, okay, aber willst du denn das Schloss auch besitzen? Sagt ihn, nö, besitzen? Nö, wir müssen da drin wohnen können und uns da bewegen können. Das ist, sage ich, ja, okay, dann halte doch einfach mal die Augen und Ohren offen. Und dann haben sie mir wirklich erzählt, dass sie ein paar Wochen später haben sie das jetzt erreicht. Und es kam dazu, weil sie eine Anzeige gelesen hatten von einer sehr herrschaftlichen Familie, wo eben die ältere Dame, deswegen auch vielleicht die Assoziation da mit dem Pflegen, die wollten umziehen, aber die älteste Dame, die ihr Leben dort verbracht hat, wollte halt nicht mit umziehen. Und sie haben jemand gesucht, ein Pärchen, was sich um diese Dame mal 2-3 Stunden am Tag kümmert, einfach mal auch da ist, wenn mal irgendwas ist und so. Und ansonsten aber frei in diesem Anwesen wohnen und leben können. Und ich dachte nur, wow, wie genial ist das denn, wenn ich mal anfange, die Begrenzungen mal fallen zu lassen und dem Raum gebe. Und nicht missverstehen, ich will damit nicht immer sagen, ja, du musst nur dran denken und dann wird es schon auch passieren. Ich will nur sagen, sich zu öffnen dafür, dass es überhaupt passieren kann. Ich erlebe so viele Menschen, da steht das Wunder schon vor der Tür und klopft an und die merken es aber gar nicht, weil sie so in ihrem Gedanken sind, es kann aber nicht sein, das geht nicht, ich darf das nicht, sowas funktioniert nicht, man kann nicht gleichzeitig glücklich sein und erfolgreich sein und das und das und das. Und das ist so schön, was das Leben uns da an Lektionen serviert, zu gucken, was wir draus machen können. Und deswegen auch dieses Motto, finde ich, weil wenn ich immer wieder mich daran erinnere, ey, ich bin ein Stück weit der Schöpfer und Gestalter, und ich meine es jetzt nicht so im esoterischen Sinne, sondern wirklich mehr so im psychologisch-pragmatischen Sinne, zu sich bewusst zu werden, hey, ich kann hier Verantwortung übernehmen für mein Denken, mein Handeln, meine Ziele, mein Tun, meine Werte. Wow, und dann gebe ich dem Raum, dass das auch passieren kann und tue das, was ich eben tun kann. Aber manchmal ist das Tun halt loslassen. Ne? Manchmal ist es auch Vertrauen im Leben.
Dies bedeutet aber auch, wenn ich das richtig verstanden habe, dass wir die Gründe für unser Denken und unser Verhalten nicht immer unbedingt im Außen finden müssen, wenn ich ja selbst dafür zuständig bin, wie ich mein Leben gestalte.
Ich glaube, die meisten Menschen starten erstmal damit, dass sie sehr, sehr viel im Außen darauf angewiesen sind, sich dem versuchen anzupassen, das Nehmen, das Umfeld, die Eltern, die Prägung, die Kultur, das Land, die Wirtschaft, in dem wir sind. Das sind ganz, ganz massive Einflüsse für uns und unser Leben. Und ich glaube allerdings, dass wahre Freiheit natürlich dann beginnt, wenn wir in uns schauen, wenn wir gucken, hey, was ist mit mir, wo möchte ich hin? Und dann braucht es oft ganz, ganz viel Mut, auch wirklich dazu zu stehen. Weil, wie du das vorhin gesagt hast, ne, unsere Eltern, Freunde, die wollen uns ja zurückziehen, denen ist das ja komisch, wieso wir jetzt auf einmal sagen, ich will Freiheit und Freude in meinem Leben haben, anstatt hier irgendwie jeden Tag einen bestimmten Job zu machen, der einen vielleicht schon lange nicht mehr erfüllt oder so, ne? Oder in der Beziehung zu bleiben, weil man es halt so macht. Aber tatsächlich ist da tote Hose, da geht gar nichts mehr oder so, ne? Und dann braucht es wirklich Mut, auch mal unter Umständen zu gucken, ist das noch das richtige Umfeld für mich? Und das Umfeld ist einer der entscheidendsten Faktoren, zumindest auf die Dauer, auf die Zeit. Also du kannst irgendwie ausbrechen, aber wenn du immer in dem Umfeld bleibst, wenn du immer jemand hast, der dir morgens am Frühstückstisch erzählt, hey, du kannst das nicht, du bist nicht gut genug und das wirst du nie lernen, dann wird es natürlich echt schwierig. Dann wird es echt schwierig. Das heißt, sich da Freunde zu suchen, die sagen, hey, kommst du mit? Wir brechen auf in ein neues Abenteuer. Ich meine das jetzt im übertragenen Sinne. Ne? Natürlich kann es auch mal eine Weltreise sein, aber ich meine es eher im Sinne von, hey, wir fangen an, mal das Leben ein bisschen entspannter zu sehen oder wir fangen mal an, uns einfach auch Gutes zu tun und zu sagen, hey, wir machen einmal im Monat einen Dream Day, wo wir wirklich das machen, was wir machen wollen, wo wir Musik auflegen, tanzen. Und wenn es nur zu Hause ist oder ne, wie auch immer. Also wir gestalten einfach unser Leben. Und das ist dann schon hilfreich da. Deswegen, ich mache in meinen Seminaren, sage ich immer, sucht euch einen Buddy in der Gruppe. Es kostet nichts, muss ja nicht. Kann natürlich auch ein Coach sein oder ein Profi, ne, also wie du einer bist. Oder ich mache allerdings auch keine Einzelcoachings mehr, ich mache wirklich nur noch ein Seminar, aber ich kenne natürlich ganz viele, weil ich die ausbilde. Manchmal ist es natürlich gut, auch einen Profi zu nehmen, aber vieles kann man auch schon einfach nur mit einem Buddy machen, mit einem anderen Partner, der einfach einen bei der Stange hält, der ab und zu mal einmal pro Woche mal kurz anruft für eine Viertelstunde und sagt, Mensch, wie sieht's denn aus? Du hast doch da dieses Ziel, ne? Du wolltest doch das machen, wie bist du denn vorangekommen? Und wenn du dann sagst, ja, ich wollte, aber dann kam ganz überraschend da auf Amazon meine Lieblingsserie, auch mehrere Folgen hintereinander, völlig überraschend, deswegen bin ich nicht da durchgekommen. Na, dann ist natürlich gut, wenn der sagt, hallo, wolltest du dich nicht verändern? Hast du mir nicht erzählt, du hast Träume? Hä? Das kann doch jetzt nicht sein, dass das dein Leben ist. Also ein Buddy oder ein Unterstützer oder gerne auch ein ganzes Team von Unterstützern macht es uns oft wesentlich leichter, uns zu verändern und dann auch bei der Stange zu bleiben. Weil nur zu sagen, ab heute startet ein neues Leben, ne? Das kennen ja die meisten von Silvester und vom 1. Januar. Ne? Ich habe hier gleich meine Ziele und ich lege jetzt kräftig los. Ne? Und was machen die dann? Am ersten Tag so viel trainiert, dass Muskelkater kommt. Ne? Und dann am dritten, vierten, fünften Tag ist dann schon gar nichts mehr da und dann wird es schon auch wieder vergessen. Und das ist halt oft ein bisschen eine gewisse Trägheit. Und da hilft natürlich dann ein Unterstützungssystem von außen sehr, sehr stark.
Vorhin haben wir über NLP gesprochen. Und gibt es da irgendeine Übung, die du den Zuhörern oder Zuhörerinnen einmal vorstellen kannst, damit die sich mal was darunter vorstellen können? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage, wer hat denn NLP erfunden? Auf wessen Idee basiert dann das Ganze?
Also ich fange mal mit der zweiten Frage an. NLP ist entstanden, als man sehr erfolgreiche Psychotherapeuten bei ihrer Arbeit gesehen hat und sich gewundert hat, wie schaffen die es, Veränderungen zu erzielen, wo andere versagt haben. Und diese erfolgreichen ersten Modelle, das waren Fritz Perls, Meister der Gestalttherapie, Virginia Satir ist eine großartige Familientherapeutin, das war Dr. Milton Erickson, Arbeit mit dem Unbewussten, Hypnose, Veränderung. Und dann gab es zwei Männer, also eigentlich waren es drei, wie sich dann später herausstellt, ne? Richard Bandler, John Grinder und Frank Pusalic. Und die haben quasi die untersucht. Die haben genau geschaut, wie machen die das, haben die Strukturen versucht, die Strategien herauszufinden, haben die dann vereinfacht und weitergegeben. Und das ist sogar das Grundprinzip im NLP, das nennt sich Modeling, also modellieren oder kopieren, könnte man ganz einfach sagen. Kopieren von herausragenden Genies, wie die das machen. Und das ging dann immer weiter in den Bereich Wirtschaft, Verkäufer. Wie machen das hervorragende Verkäufer? Was können die Anfänger von denen lernen? Im Bereich Führungskräfte. Das ging aber auch so weit, dass man Zen-Mönche modelliert hat auf der Frage nach dem Glück und der Glückseligkeit. Das kann man in spirituelle Richtung machen. Das kann man immer weiter machen. Es gibt unendlich viele Anwendungen inzwischen dann genau dafür. Und daraus sind entstanden sogenannte Formate, nennen wir das. Das sind Technikabläufe, meistens wie Rezepte. Kann man sich vorstellen, wie bei so einem alten Kochrezept, Schritt 1, 2, 3, 4, 5, was habe ich tun? Und dann bin ich, wenn es funktioniert, hoffentlich ein bisschen glücklicher. Und die funktionieren erstaunlich gut, diese Rezepte, diese Formate. Und eins davon stelle ich super gerne mal vor. Und zwar geht es darum, das nennt sich Moment of Excellence. Also ein besonderer Moment, ich sage oft auch magischer Moment deines Lebens dazu. Wir haben in der Vergangenheit bestimmte Erfahrungen gemacht und das ist wie eine Schatzkammer, eine riesige Schatzkammer mit positiven Erfahrungen, natürlich auch negativen, aber die lassen wir jetzt mal zu. Wir begeben uns mal in die Schatzkammer der positiven Erfahrungen. Das heißt, erinnere dich beispielsweise an einen Moment in deinem Leben, der absolut großartig war. Es kann sein ein Moment, wo du zum Beispiel von der Liebe warst, oder ein Moment, wo du voller Freude warst oder voller Selbstbewusstsein. Das heißt, man sucht sich ein Gefühl aus, das man gerne intensivieren und speichern möchte. Und dann erinnert man sich daran und lehnt sich zurück, schließt die Augen und stellt sich vor, Mensch, was sehe ich da, wenn ich mich erinnere an damals? Vielleicht sehe ich den Ort, sehe die Menschen, die da sind. Was hörst du da in dem Moment? Gibt es da Geräusche, Stimmen, sagt jemand was zu dir, boah, das hast du so toll gemacht, oder hörst du Musik und tanzt da einfach und bist in dir versunken in dieser Erinnerung. Und wie fühlt sich das an? Was spürst du da in dem Moment? Wie fühlt sich dein Körper an? Und die Idee ist, geh da so intensiv hinein wie möglich. Und wenn man drin ist in diesem intensiven Gefühl, dann kann man sich das speichern. Man könnte zum Beispiel einfach den Daumen und den Zeigefinger aneinander drücken oder sich die Hand aufs Herz legen oder die Faust ballen oder ähnliches. Das nennen wir dann einen Anker und diese Berührung oder diese Bewegung verbindet sich dann mit diesem intensiven Gefühl, wenn ich eine Zeit lang da drin bleibe und es wirklich ein schönes, intensives Gefühl ist, sodass ich dann später, wenn ich das möchte, diesen Anker auch wieder auslösen kann. Also wenn ich wieder dann den Daumen und den Zeigefinger zusammendrücke oder wieder die Hand aufs Herz lege, je nachdem, was ich genommen habe, kann ich dieses Gefühl wieder sehr schnell abrufen. Man muss es aber gar nicht ankern. Ich finde allein schon diese Idee zu sagen, wow, ich sorge dafür, dass ich häufiger in meinem Leben mich wirklich an die Höhepunkte meines Lebens erinnere und mir diese gute Energie von damals wieder hervorhole. Ich meine, ich kann es natürlich auch nutzen, ganz in ganz konkreten Situationen zum Beispiel. Ich anke mir Selbstbewusstsein. Ich weiß, ich hab beispielsweise mal mein größter Auftritt vor 6.000 Teilnehmern im Eishockeystadion. Und es war Wahnsinn, was für eine Energie da war. Und ich war in der Form meines Lebens und diese Energie der Halle. Und heute ist es natürlich so, wenn ich mich an diesen Tag erinnere, wie ich mir es vorstelle, wie ich da vorne stehe, tauchen sofort eins zu eins die Bilder wieder auf und ich spüre diese Kraft und diese Energie und weiß, ich werde doch jetzt gleich hier vor diesen 20 Geschäftsleuten meinen Vortrag halten können oder vor wem auch immer in dem Moment, weil ich habe das schon gemacht, das ist in mir, ich habe doch diese Kraft, diese Energie. Und ein Student könnte sich zum Beispiel Selbstsicherheit ankern im Vorfeld und dann in die Prüfung reingehen, kurz vor der Prüfung sich nochmal dran erinnern, Mensch, ich kann das, ich habe Selbstbewusstsein, ich glaube an mich und an meine Fähigkeiten. Oder ein Autor könnte sich Kreativität ankern, einen Zustand, wo er weiß, ich setze mich hin und auf Knopfdruck kommen die guten Ideen. Und jetzt, heute Abend muss ich schreiben, ich habe nur Zeit zwischen 19 und 20 Uhr, ich setze mich hin und hole mir wieder diese Energie und. Ich könnte jetzt ewig weitermachen mit Anwendungsbeispielen dazu.
Also ein Anker, den kennen wir auch aus dem Alltag. Rote Ampel heißt bremsen, grüne Ampel heißt Gas geben, gelbe Ampel Auffahrunfall. Nein, also was ich sagen möchte ist, wir haben einen Reiz, sprich die rote Ampel und ganz unbewusst läuft ein Programm ab, sprich runter vom Gas auf die Bremse treten. Das ist ein Anker, eine sogenannte Reizreaktionskopplung. Wie lange würdest du denn sagen, lieber Stefan, dauert es denn, bis man sich den Anker gesetzt hat? Geht es gleich beim ersten Mal oder... Wie lange dauert sowas?
Also es gibt zwei wichtige Faktoren. Der erste Faktor ist die Intensität. Wenn die Intensität extrem stark ist, dann reicht es oft schon, ein einziges Mal den Anker zu setzen. Also in negativer Hinsicht definitiv. Einmal im Fahrstuhl abgestürzt, in Todesgefahr reicht, dass man sich sein Leben lang beim Anblick eines Fahrstuhls wieder erinnert. Oh, oh, Furcht, da war doch was. So, das ist das eine Extrem. Das ist sehr emotional, dann reicht vielleicht einmal. Das andere ist, naja, das war ganz nett. Dann werde ich das ziemlich oft ankern müssen, bis dann tatsächlich die Erinnerung daran wieder da ist. Und dann brauche ich eben auch mehrere Wiederholungen, die ich dafür mache. Und ich denke aber hier bei positiven Geschichten lohnt sich das, weil wenn man sich regelmäßig immer mal wieder dran erinnert, irgendwann löst dann schon wirklich allein die Bewegung, oder es könnte ja auch ein Bild sein, viele Menschen sind ja auf Fotoalben oder sowas geankert, ne? Es gibt ja in allen Sinnessystemen gibt es Ankermöglichkeiten. Also wenn das sehr präsent ist in meinem Leben, wenn es immer wieder da ist, wenn ich das wiederhole, dann sehe ich das und zack, ist das Gefühl eben auch wieder da.
Der Moment of Excellence. Macht man den mit offenen Augen oder eher geschlossenen Augen? Kann man den im Büro sich ankern bzw. abrufen? Abrufen kann man ihn ja wohl überall, wenn ich das richtig verstanden habe. Nur die, jetzt kommt wieder das Wort Programmierung. Sollte man das in einer ruhigen Umgebung machen oder wie würdest du es empfehlen?
Also das hängt natürlich ein bisschen ab, wie gut ist man darin, sich in etwas hineinzuversetzen, sich etwas vorzustellen. Und wenn man einfach sehr wenig geübt ist, weil man noch nie irgendwelche Mentaltechniken gemacht hat oder so, dann ist es sicherlich hilfreich, am Anfang sich mehr Zeit zu lassen, einen Ort zu wählen, wo man nicht abgelenkt oder gestört wird. Und die meisten tun sich leichter, wenn sie die Augen schließen, weil sie dann mehr für sich nach innen gehen können. Das versetzt einfach das. Wenn man allerdings in all diesen Dingen geübt ist, dann ist es überhaupt kein Problem, sich auf dem Weg in öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit morgens zu ankern, sich zu erinnern und den Anker sich wieder zu setzen. Das Anker setzen und abrufen hängt einfach davon ab, was es für ein Anker ist. Wenn ich natürlich wild auf meine Brust klopfe und Checker rufe, um mal einen der größten na, Skandale will ich nicht sagen, aber einen der größten, anrüchigsten Trader zu zitieren, dann ist es natürlich schwierig. Ne? Also dann kann ich das nicht überall machen. Dann gibt es Kontexte, wo das einfach natürlich nicht passt. Aber im Normalfall, wenn ich so einen kleinen Anker habe, zum Beispiel zwei Finger zusammendrücken oder so, das könnte ich auch in der Hosentasche rein theoretisch machen, ne? Kurz vor einem wichtigen Gespräch oder vor einer Prüfung. Das kann ich natürlich überall auslösen, ganz klar.
Kann ich denn den gleichen Reiz, also beispielsweise Zeigefinger auf Daumen, kann ich den für verschiedene Gefühle nehmen oder sollte so ein Reiz immer exklusiv sein?
Das kommt davon, hängt davon ab, was du damit erreichen möchtest. Es kann auch manchmal sinnvoll sein, mehrere gute Gefühle auf einen einzigen Reiz zu ankern. Allerdings hat man dann, wir nennen das einen Stapelanker, man hat dann halt einen Mix aus diesen guten Gefühlen. Wenn das das Ziel ist, sozusagen einen super duper Power, gute Laune Anker zu haben, dann könnte man das machen. Ich würde aber dann nur empfehlen, wirklich ähnliche gute Gefühle zu ankern, also wie Freude, Glück, heitere Gelassenheit oder sowas. Meistens möchte man aber gerne einen spezifischen Anker haben. Man möchte einfach wissen, ich will Selbstbewusstsein ankern. Und da muss jetzt nichts anderes noch mit drin sein, sondern Selbstbewusstsein oder Mut oder Kreativität. Und dann würde man das eher darauf achten, dass man für unterschiedliche Gefühle dann eben auch unterschiedliche Anker verwendet. Ich kenne allerdings jetzt niemanden, der irgendwie so viele Anker hat, dass er nachher dann Buch führen muss. Ne? Was, Moment, Daumen, Zeigefinger, Daumen, Mittelfinger, Daumen, Ring. Also irgendwann wird es albern. Ne? Aber von der Grundidee, für sich so 2, 3 wichtige Anker zu haben, finde ich schon extremst hilfreich.
Vorhin meintest du wärst schüchtern gewesen und wenn ich mir jetzt das Zoom-Video hier anschaue, leider können das die Zuhörer des Podcasts natürlich nicht sehen, ja, dann muss ich sagen, ich hätte es dir nie geglaubt. Ich hätte es dir nie geglaubt, weil du lebst das Ganze, dieses Mentaltraining, dieses NLP und also es kommt hoffentlich auch im Podcast nachher so rüber.
Ich war absolut schüchtern. Ich habe mich nicht getraut, zu Hause ans Telefon zu gehen, weil es könnte sich jemand verwählt haben. Also es war wirklich krass. Es war echt krass. Und ich weiß doch genau, ich habe dann wirklich angefangen, Bücher zu lesen, ja, nicht so schüchtern von Zimbardo und so, das habe ich heute noch. Und ich habe das halb auswendig gelernt, das Buch, weil es einfach für mich so ein großes Thema war. Ne? Gerade natürlich dann auch das Thema als Jugendlicher dann mit Mädels und so, ne? Dann siehst du wie die anderen und traust dich aber nicht. Und boah, schwierig, 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 schwierig. Aber da hat mir, toi, 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 da hat mir NLP eben super geholfen. Weil es da eben auch Strategien gibt, zunächst einmal wirklich, zum Beispiel das Ankern gerade, aber auch noch andere, um wirklich Selbstvertrauen zu bekommen, Selbstbewusstsein. Und wenn man das dann lebt und ausprobiert, irgendwann ist dann das neue Normale. Also ich habe früher immer gedacht, ja auch, ne, wie ich es vorhin schon geschildert habe, ich bin halt so, ich bin halt schüchtern, da kann man halt leider nichts machen. Und genau das ist der große Denkfehler. Man kann was machen, wenn man es wirklich möchte. Wenn man es nicht ändern möchte, ist ja auch gut. Man darf ja jeder auch so ein paar Macken behalten oder ein paar Dinge. Das ist auch völlig in Ordnung. Ist ja aber auch nicht schlimm, irgendwie schüchtern zu sein. Es sei denn, man träumt die ganze Zeit davon, es wäre anders. Und dann kann man es ändern und kann das Neue möglich machen. Und tatsächlich, viele Leute würden heute sagen, ja, du spinnst, du bist doch nicht schüchtern. Du hältst da Seminare die ganze Zeit, stehst da vor den Leuten, machst und turnst und tust. Und manche sind dann total überrascht, wenn sie mit mir auf eine private Party oder Feier gehen. Ne? Also dann wird es eine Weile her, ne? Aber vor Corona oder so. Und ich bin oft der Stillste im ganzen Raum. Dann denken sie, hä, wie, das bist du auch? Das kann nicht sein, du bist doch hier Seminarleiter. Und erzählst da Witze auf der Bühne und so weiter. Sag, ja, ich kann das. Aber ich kann auch das andere und ich finde es auch schön, manchmal sich auch zurückzulehnen und zu sagen, hey, jetzt seid ihr mal dran und ich stelle mal nur die Fragen und ihr dürft gerne mal machen und das Rampenlicht bekommen, super gerne. Also ich glaube, da können wir uns entwickeln, auch in dieser Hinsicht zu Balance, zu Ausgeglichenheit, wenn wir das wollen. Ja, wir müssen einfach nur sagen, entscheiden, was wollen wir? Das ist so mein Leben. Gut, das habe ich auch meinen Beruf so gewählt, ne? Mit Psychologie und NLP. Ne? Deswegen sage ich aber halt auch, werde Schöpfer deines Lebens. Das ist absolut möglich, wenn du möchtest.
Wo kann man denn NLP lernen? Ist das eine Ausbildung oder wie geht das vonstatten? Gibt es da verschiedene Kurse und ja, wie kann man das lernen?
Ja, gibt es ein ganz ausgefeiltes Kurssystem inzwischen. Die meisten starten in der Regel mal mit einem kostenlosen Abendseminar. Inzwischen gibt es natürlich auch ganz viel online oder so auf Zoom. Einfach mal von zu Hause aus reinklicken, mal eine Stunde oder zwei Stunden so mitmachen, solche Übungen, ne, wie ich sie vorhin mal angedeutet habe, und schauen, ist das was für mich? Macht mir das Spaß? Macht mir das Freude? Und dann kann man das für sich vertiefen. Ne? Es gibt natürlich auch inzwischen, klar, ganz viele Aufzeichnungen, Videos. Also es ist quasi im Grunde rund um die Uhr verfügbar. Bei mir gibt es das natürlich auch. Ich meine, wir sind, das ganz bescheiden sagen darf, schon eines der größten deutschen Ausbildungsinstitute mit inzwischen fast 50 Trainern, die für mich arbeiten, auch in den verschiedenen Standorten. Momentan ist aber halt viel online. Und wir haben jetzt eine Plattform geschaffen, die nennt sich die World of NLP. Und da gibt es auch neben den ganzen Bezahlversionen, gibt es auch einen Free-Bereich. Und den kann ich jedem wirklich nur ans Herz legen, weil wir da nämlich schon sehr viele Mitschnitte von solchen Online-Seminaren und Videos mit reingepackt haben. Unter anderem sogar auch das von meinem Auftritt, wo ich vorhin erzählt habe, vor 6.000 Leuten. Das ist eines der Highlights natürlich in meinem Leben. Das gibt es da komplett als Video, kann man sich dort anschauen und kann das nutzen für sich.
Wenn ihr das online gestellt habt, dann hat das Ganze natürlich auch eine URL, also sprich eine Webseitenadresse, wenn man das so sagen möchte. Wie heißt sie denn?
Ich würde sagen, das verlinken wir dir am besten, dann, weil die dort direkt Zugriff, ich möchte ihnen gleich die Free-Version, den Zugang ermöglichen. Da müssen die gar nicht erst sich durch die anderen klinken.
Das heißt, in der Beschreibung zu dem Podcast gibt es dann den entsprechenden Link.
Genau, sehr gut.
Lieber Stefan, was würdest du denn den Zuhörern bzw. Zuhörerinnen noch für Tipps geben wollen für ihr Leben? Oder was können sie denn für sich mal anwenden, was ihnen weiterhelfen könnte?
Also für mich ein Schlüssel ist wirklich diese innere Haltung, dieses Leben wirklich als Geschenk zu nehmen und zu sehen, wow, ich kann hier was draus machen. Ich kann wachsen, ich kann mich entwickeln. Es gibt da draußen Strategien, es gibt Menschen, die den Weg schon gegangen sind, von denen kann ich lernen, kann ich etwas erfahren. Und gerade jetzt in der heutigen Zeit möchte ich vielen einfach zurufen, lass dein Licht leuchten. Ich glaube wirklich daran, dass jeder von uns einzigartige Gaben und Talente hat, die mögen dir vielleicht trivial erscheinen, manche, aber wenn du sie an der richtigen Stelle zum Einsatz bringst mit anderen Menschen, kann da Großes draus entstehen. Und je dunkler es draußen ist, umso heller leuchtet dein Licht. Und ich glaube, wir brauchen gerade wirklich Menschen, die anfangen, ihr Licht auch leuchten zu lassen.
Ein wunderbarer Schlusssatz für den Podcast. Vielen Dank, lieber Stefan, dass du dich als Interviewpartner zur Verfügung gestellt hast. Und liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, lasst euer Licht leuchten. Ihr habt es gerade gehört, wenn es draußen dunkel ist, leuchtet euer Licht umso heller. Wie gesagt, ich bedanke mich, lieber Stefan, wünsche dir alles Gute und vielleicht können wir uns zu einem anderen Thema oder auch detaillierter zu NLP nochmal hier in einem Podcast zusammentreffen. Und ja, ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund, bis demnächst.
Ja, vielen Dank dir. Hat Spaß gemacht.
Mir auch. Servus, tschüss.